Aha.
Also, das Interview im Expert Debriefing, hilfreiche Fragen und No-Gos, eventuelle Ähnlichkeiten zu der Forced Fashion im Wohnzimmer sind zufälliger Natur. Ich habe hier mal ein bisschen versucht, ein bisschen Barcamp-mäßig zu arbeiten. Und zu meinen Vorüberlegungen, was das Interview im Expert Debriefing betrifft, speziell für das Generieren der persönlichen Wissenslandkarte. Und zwar einmal so dieser Themenkreis, Johari-Fenster ist sicherlich jedem bekannt. Ich glaube, das kann man hier auch einigermaßen sehen bei mir. Leute, die auf der Karte sind. Und da sind die besonderen geheimen Bereiche, die werden teilweise unterschiedlich benannt. Es geht zwei Achsen, und zwar einmal das, was mir bekannt ist, mir unbekannt ist und anderen unbekannt ist und anderen bekannt ist. Und da besteht die Schwierigkeit einmal in dem Bereich, mein Geheimnis, also das ist dann schon das Bewusstsein vorhanden, also der mit Bezug auf einen Experten. Im Experteninterview wäre das, also ihm ist etwas bekannt, was anderen nicht bekannt ist. Da wäre die Herausforderung, eine, ich sage jetzt mal, vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Um dem Experten auch die Sicherheit zu geben, sich auf den Prozess einzulassen. Dann gibt es einen Bereich, dem der Experte nicht bekannt ist, also dass er davon was weiß. Andere wissen aber, dass er das weiß. Das ist ein Bereich, der kann zum Beispiel im Vorgespräch oder im Gespräch mit Kollegen geklärt werden. Und dann die Schwierigkeit, Unbekanntes für beide Seiten. Und das gilt nicht nur für den Experten, sondern auch für den Interviewer. Und der zweite Faktor ist, ich habe das hier mal doppelten Bias genannt. Einmal geht der Experte mit einer gewissen Vorerwartung in den Prozess rein, aber auch der Interviewer. Und für mich hat sich die Frage gestellt, wie kann ich als Interviewer zwar vorbereitet in das Gespräch reingehen, aber auf der anderen Seite vermeiden, dass ich meinen Erwartungshorizont auf den Experten projiziere. Genau, ich habe das mal so. Doppelten Bias hier, also nur als Stichpunkt. Und dann ist eine Sache, die mir hochgekommen ist aus der Erinnerung. Ich habe es im anderen Kontext kennengelernt, dass den Einstellungsprozess es Forschungsergebnisse gibt, dass die Qualität der Auswahl zunimmt mit semi-formalisierten Interviews, semi-strukturiert, multimodal, die sind dann teils wissenschaftlich validiert und geben einmal so den Bias des Interviewenden entgegen, lassen aber, weil sie nur teilstrukturiert sind, auch Freiraum für den Gesprächsprozess. Fragen für mich sind gewesen, also was hilfreiche Fragen sind in dem Zusammenhang und No-Gos. No-Gos haben wir eben schon etwas anders bezeichnet gehabt, ist einiges zusammengekommen. Nicht speziell aus Fragen bezogen, aber wir hatten hier oben die Don'ts, also und Do's.
Ja, nicht auf Interview spezifisch, ne, sondern wir
Genau,
sind
genau,
den
genau.
ganzen Prozess durchgegangen.
Genau, auf den Gesamtprozess. Und hier geht es mir so weit darauf hinaus halt um die Fragesituation, die Interviewsituation. dann nochmal ganz klassisch auch vor Überlegung, das Eisbergmodell ist auch vielfach zitiert halt. Und das Schwierige ist halt, mit dem Nicht-Öffentlichen das auch zu erheben. Es ist nicht nur in dem Kontext, sondern implizites Wissen zu explizieren, ist auch an anderer Stelle im Wissensmanagement eine große Herausforderung. Mir ging es darum, hier ein bisschen Austausch zu finden, auch mit den Teilnehmern. Ich habe hier mal Methodenüberschrift, insofern, dass es halt strukturierte Interviews gibt, die halt mit einem ganz festen Fragebogen arbeiten. Vorteile sind da im Sinne, dass die gleichbleibende Qualität gefragt ist. Das ist dann vielleicht eher so auch für wissenschaftliche Untersuchungen relevant. Die semi-strukturierten Interviews geben einmal Hilfestellung, haben aber auch die Möglichkeit, gewisse Freiheiten zu geben und die ganz freien Interviews offenes Interview, wie man es ja auch aus anderen Kontexten kennt. Ich habe mal ein beispielhaft noch eine Methode mit eingebracht, die Critical Incidence. Da gibt es auch viele Fragestellungen zu, da gibt es auch Fragensammlungen zu, wo geguckt wird, wo in der Historie gab es besonders kritische Situationen und wie wurden die gegebenenfalls gelöst, beziehungsweise woran ist man in dem Zusammenhang gescheitert. Jetzt würde mich interessieren, einmal auch noch andere Interviewmethoden oder relevante Kontexte fürs Interview. Und zum anderen würde mich interessieren, wie eure Erfahrung ist. Wie geht ihr vor? Habt ihr einen Leitfaden? Habt ihr ein paar Leitfragen und arbeitet euch runter? Eine Sache ist sicherlich, das wurde schon zuvor angesprochen, dass auch in der Vorstrukturierung der Mindmap oder gegebenenfalls in der Software natürlich auch schon eine gewisse Strukturierung ist, die in Richtung Interview-Leitfragen geht. Genau.
Das fragst du als offene Frage oder sollen
das,
wir
auch... Das frage ich momentan als offene Frage, ja.
Okay. Also genau, Christian meldet sich hier, genau, online auch.
Okay, vielleicht verschiebst du mal gerade dein Concept Board auf die linke Seite, wo genau deine Punkte waren. Also, wie gehe ich vor? Dieses Eisbergmodell ist eigentlich für mich der Einstieg in die Kommunikation, grundsätzlich auch bei der Vorstellung der Methodik. Du hast in deinem Eisberg geheimes Wissen und so etwas. Also ich finde in der Kommunikation, also zu diesem Modell ist es sehr wichtig, dieses implizit wird explizit. Es ist eigentlich ein ganz normaler Prozess in jeder Organisation. Jemand ruft an, Telefonat ist in deinem Kopf. Du gehst, schreibst eine Telefonnotiz oder gehst ins Nachbarbüro. Also dieser Prozess implizit wird explizit, ist eigentlich allgegenwärtig. Also das ist mal so vom Grundsatz her, glaube ich, ganz wichtig. Manche Dinge sind einfach zu explizieren, manche Dinge sind schwieriger zu komplizieren. Und dieses, was geht es eigentlich? Es geht um diese transferrelevanten Wissensaspekte, die können im Expliziten oben liegen, als auch im Impliziten unten. Und da sind wir insbesondere unten im Bereich des Erfahrungswissens. So mal so. Wenn dann bei der Entwicklung dieser, die einen nennen das Jobmap, wir nennen das Wissenslandkarte, ist aber, glaube ich, sehr, sehr synonymhaft, glaube ich, ist es von der, ich arbeite mit dieser Grundstrukturierung, wie gesagt, für die ich auch kämpfe. Und es ist so dieses, mit welchem Mindset gehst du in die Moderation dieser Wissenslandkarten rein? Und dort ist es für mich so dieses, wie sich zu fühlen wie ein Trüffelschwein. Klingt ein bisschen despektierlich, aber wir suchen die Trüffeln des Wissensaspektes, also des relevanten Aspektes. Und das kannst du nur mit Leitfäden antriggern, aber wenn es eine Bedeutung hat, dann musst du tiefer gehen. Und das ist, glaube ich, dann, würde mich interessieren, wie die anderen das machen, die da mehr Erfahrung haben, aber es ist, glaube ich, das Gespür, quasi dieses Trüffelschwein-Gespür, zu gucken, wo lohnt es sich, in die Tiefe zu gehen und wo bricht man eher ab, weil es ist zu trivial, also dieses in diese Richtung zu gehen, also diese IT-Kompetenzen, na, da werden allgemeine IT-Kompetenzen reingebracht, da wird es nichts zu holen sein. Gibt es spezifische Tools, mit denen du arbeitest? Ja. Oh, welche denn? Die und die. Macht das sonst noch jemand? Nee, ist das wichtig? Ja, weil, okay, da laufen wir in der Richtung Trüffel. Und das ist, glaube ich, das, wo wir vielleicht so mit dieser Art von Einstellung, wir suchen Trüffel oder wir helfen dem Wissensgebenden, diese Trüffeln zu suchen. Mhm. Und das wäre vielleicht so ein Beispiel, wie zumindest ich methodisch dort vorgehen.
Wollen wir das ruhig rotieren hier?
Einmal kurz, also ich gebe gleich weiter das Wort, nur so Hinweis, wir dürfen mir gerne beim Dokumentieren helfen, ihr dürft aber auch gerne eigene Punkte ergänzen. Genau.
Christian.
Haben wir gebrandet jetzt. Also ich finde die Metapher von Trüffelschwein gut. Ich erzähle auch das Bild von dem Minesweeper-Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Früher Windows, so du hast irgendwie so eine 30x30 Matrix und du klickst irgendwo hin und in dem Feld können Bomben sein. Und wenn du ein freies Feld hast, werden außenrum angezeigt die Zahlen, wie viele Bomben außenrum sind und du musst schätzen, wo ist so eine Bombe. Und so gehst du so Stück für Stück, erschließt du dir dieses Gelände. Und bei uns ist der Ansatz der, dass wir entlang dieser Dimensionen Historie, also der Zeit, dann Prozess, was sind meine Aufgaben und Wissensgebiete, welches Wissen brauche ich da drin, sozusagen so Triggerfragen haben. Zum Beispiel jetzt, was waren die Stationen, also wie weit lohnt es sich zurückzugehen, was waren die Stationen, was waren wichtige Ereignisse in den Stationen, bei den Aufgaben, was machst du täglich, was sind die Aufgaben, die in deiner Jobbeschreibung stehen, was machst du wöchentlich, monatlich bis jährlich hoch, weil oft wird das vergessen, dass man sagt, Expert-Debriefing läuft im März, aber im Februar muss ich die Mitarbeitergespräche führen, so, da muss ich auch drüber sprechen. Und dann fühlt sich das eben oft an, dass man durch diese Triggerfragen immer so ein Feld aufgeht, wo dann Bomben drin liegen, wo ich sage, oh stimmt, da muss ich aufpassen, da brauche ich Trüffel. Das nochmal. Trüffel. Keine genau. Trüffel und manche explodieren beim Draufbeißen. Genau. Sebastian hat die Hand oben.
Ja, also finde ich voll gut. Ich hätte es jetzt mit Diamanten zwischen den Steinen beschrieben, aber Trüffel finde ich umso besser eigentlich. Ich fahre da so meine Antennen aus. Ich versuche mich da so ein bisschen in dem Prozess, wo wir dann beim Vorgespräch, beim Kickoff und bei der Erstellung der Jobmap, versuche ich so ein bisschen rauszubekommen, was ist das für ein Fall? Ist das eine introvertierte Person total, wo ich ihm alles aus der Nase ziehen muss? Ist der Wissensaufnehmer jemand, der auch aktive Fragen stellen kann, der vielleicht auch schon so ein bisschen weiß, was der Wissensgeber macht? Und deswegen bin ich da so ein bisschen das Chamäleon und versuche dann, den Prozess so ein bisschen zu moderieren, mal mehr, mal weniger. Also ich lade dann auch bei dem Interview oft auch den Nachfolger oder die Nachfolger ein, dass sie die Fragen stellen. Und ich bin dann eher der dann schon im nächsten Schritt die Actions eigentlich notiert. Oder was wäre denn konkret das Action jetzt für den, wenn er sagt, ich habe jetzt hier ein Wissen zu dem IT-Tool und habe auch die Berechtigung dazu. Und dann, die müssen wir auch übergeben, die Berechtigung. Also ich versuche dann eher so ein bisschen die Rolle, der das dann zumindest aufschreibt. Ja. Und gerade auch am Anfang mache ich auch ganz klar, auch nochmal zum Eisbergmodell, wenn es um Personalthemen geht oder Betriebsratstätigkeit oder sowas Sensibles oder Technical Compliance, ja, ist bei uns auch ein Riesenthema gerade, dann sage ich da auch ganz, ganz oft, dass ich dann da rausgehe aus dem Prozess. Also ihr macht einen Break und ich gehe raus und komme nochmal in einer Viertelstunde wieder rein in das Meeting, weil das für mich sensible Themen sind, die gehen mich nichts an. Also gerade wenn so, auch wenn ich den Kreis kenne oder nicht kenne, mache ich das am Anfang ganz klar dass ich da der Moderator bin, der das, den es nicht an, nichts angeht. Ne? Also das wollte ich nur noch mal hinzufügen, ja. Aber finde es gut mit dem Trüffelschwein. Der Moderator hat da wirklich eine Mammutaufgabe, ja. Das ist schön beschrieben.
Ich finde es mit dem Nachfolger fragen lassen einen spannenden Aspekt, weil das hängt, finde ich, stark davon ab, wie erfahren der Nachfolger schon ist. Wenn man so einen totalen Rookie hat, ist es wie bei einer Suchmaschine. Der weiß gar nicht, wonach er suchen soll. Während wenn der schon in dem ähnlichen Bereich gearbeitet hat oder in einer anderen Firma, dann geht es gut. Ne? Dann kann er so seine Lücken auffüllen quasi. Ne?
Ich versuche das immer wieder mit derselben Fragetechnik. Mensch, was macht dich denn da so erfolgreich? Ne? Oder wo sind denn die Fallstricke? Oder erzähl doch mal eine Geschichte, wo du da jetzt das Bauchgefühl hast in der Situation. Ne? Also das ist ja so eigentlich immer meine selbe Frageart, ne? Die ich dann einfach ihn einlade, ne? Den Nachfolger oder die Nachfolger, dass sie dann da konkret die Fragen, weil die müssen sich ja dann mit der Aufgabe auseinandersetzen. Und das ist oftmals so, habe ich jetzt gemerkt, dass die das während des Interviews das erste Mal tun. Auch wenn sie schon ganz lange neben dem sitzen und übernehmen eine Tätigkeit, dann ja.
Ja, Ritter den Würfel.
Sebastian, mich wundert, dass du dieses in ganz bestimmten Themen rausgehst. Also vielleicht hat das was mit deiner internen Perspektive zu tun. Was ich methodisch mache, ist, die absolute Vertraulichkeit zu sichern. Sowieso, ne? Also NDA, und das ist sowieso klar. Aber meine Zusicherung der Vertraulichkeit gilt dem wissensgebenden Person.
Ja.
Er ist eigentlich nicht mein Auftraggeber, aber aus dem beziehungsbildenden Element, so dieser vertrauensbildenden Geschichte, sichere ich ihm das maximale Vertrauen, also zu. Du kriegst mal und dann kriege ich natürlich auch oder könnte ich natürlich auch sensible Aspekte mitbekommen. Ne? Also so dieses.
Ja,
ich will es nicht hören, du willst es nicht hören, ich als Externer muss es hören, damit ich es quasi moderieren kann oder einschätzen kann. Ist es relevant oder ist es nicht relevant?
So. Ja. Also ich oftmals biete ich das auch nur an. Es ist ganz selten, dass es auch angenommen wird, muss ich aber auch an der Stelle sagen. Aber es gibt Fälle, da bin ich einfach zu nah dran. Und es ist nicht meine Hauptaufgabe, das Thema Leaving Expert Debriefing, sondern ich bin in der Qualität. Okay. Und ich habe da eine gewisse Befangenheit, auch wenn ich jetzt coache jemand, der ein Businesspartner ist, also HR, und die moderiert einen Prozess innerhalb ihres Verantwortungsbereiches. Da merke ich, da ist ganz viel Konfliktpotenzial und sie ist eigentlich befangen. Und das ist, da ist oftmals, dass sie rausgeht und ich drin bleibe. Oh. Weil es dann wirklich über Compliance-Themen geht oder über, ja, also da ist es, da muss man so ein bisschen abwiegen. Ja, aber wir bieten es an oft, dass wir rausgehen. Ja.
Vielleicht noch einen kleinen Punkt, und zwar diese Involvierung des Nachfolgers. Ich finde es mal ein bisschen provokant, Zeitverschwendung, wenn er von Anfang an dabei ist. Mhm. Weil es ist wie die grüne Wiese. Du baust erst einmal auf der grünen Wiese die Landkarte auf. Das wäre so ein bisschen mein Bild. Und über die Landkarte dann zu sprechen, über eine Struktur, über Elemente dieser Landkarte dann einfach auch, damit die einen Diskussions- oder Gesprächsanlass haben, das finde ich zielführender oder effizienter. Deswegen lass uns erst einmal ein klein wenig vorarbeiten und dann musst du mit dabei sein, weil du musst letztlich auch mitentscheiden, wo brauchst du Tiefe vom Wissensgebenden und wo ist es okay. Also fühlst du dich gut aufgestellt?
Ja, also ich habe mal Punkt. Den Raise-Hand-Knopf gedrückt, weil in dem Aspekt würde ich total widersprechen, weil ich finde, dass es für den Nachfolger einen riesen Unterschied macht, ob der eine fertige Wissenslandkarte sieht oder ob er dem Experten beim Aufbauen zuhören kann, wie er Sachen betont, was für Geschichten er erzählt, was ihm noch einfällt, wie er Sachen priorisiert. Das fällt alles, das ist alles in der finalen Struktur nicht mehr drin. Deswegen tun wir, wenn die Nachfolger noch nicht da sind, wenn wir die Wissenslandkarte aufbauen, die immer aufzeichnen. Der kann immer den kompletten Wissenslandkartenprozess nacherleben, um dieses Konstruktivistische, ne, dieses die Knoten fangen an zu entstehen, nachspielen zu können.
Okay, Anmerkung von mir, die Wissenslandkarte ist nie fertig.
Es ist so.
So, und unter diesem Gesichtspunkt ist so genau dieses, wir gehen nicht mit einer fertigen Wissenslandkarte an den Wissensnehmenden heran, sondern aus dem Dialog mit dem Wissensnehmenden entwickelt sich wieder etwas, entwickelt sich Tiefe in Aspekten, Also auch hier wieder, ne, auch in der Tiefe des Trüffels dann einfach auch unterwegs zu sein. Wir machen ihm ein Gesprächsangebot, ein Relevanzangebot letztendlich im Rahmen dieser Wissenslandkarte, um zu sagen, okay, wo siehst du die Relevanzen? Ja. Und dann entwickelt sich auch mit dem Wissensnehmenden an dieser Stelle die Wissenslandkarte. Und dann bin ich dann teilweise wie Sebastian dann auch dann dabei, der dann mit expliziert oder die Punkte mit aufschreibt und so weiter dann. Einfach um es zu visualisieren, diesen Diskussionsaspekt.
Das ist eher eine Frage. Also ich kenne mich mit dem Thema nicht so gut aus, aber ich könnte mir vorstellen, also zu einem Gespräch eine Menge Dinge rauskommen, die für die Stelle wichtig sind. Vielleicht stellen wir uns einen Abteilungsleiter vor und da kommt jetzt ein Nachfolger, die für die Abteilung wichtig sind, dem Unternehmen aber sogar schaden. Also lass die Nachbarabteilung nicht so genau reinschauen, weil der hat eigentlich ein Interesse, dass die Bereiche fusionieren und deswegen musst du dich dort abgrenzen. Oder behalt die im Blick, die haben schon immer ein kritisches Auge auf uns. Und die Frage, die ich mir einfach gerade stelle, ist, es wurde vorhin so ein bisschen die Frage nach dem Vergessen im Wissenstransfer gestellt. Man könnte sich vorstellen, der Abgebende gibt es einer Zwischenperson, die streicht alles, was irgendwie nicht politisch korrekt ist oder nicht sinnvoll und geht dann weiter. Und die Frage ist jetzt total ins Blaue rein, aber was mich tatsächlich interessiert ist, gibt es einen konstruktiven Umgang in dem Wissensweitergabeprozess mit Dingen, die für eine Abteilung funktional sind, für ein Unternehmen aber letztlich nachteilig, weil sie eine lokale Optimierung sind? So, es ist, weiß nicht, ob das eine passende Frage ist, aber es treibt mich gerade rum.
Also, ich nehme das Beispiel mal auf. Wir arbeiten mit der Wissenskategorie Führungswissen. Und Führungswissen ist ein hochsensibler Wissensaspekt. Letztendlich, wie schätzt du deine Mitarbeiter ein? Wer sind die Performer? Wer sind die weniger Performer? Und das ist oftmals ein extremes Beziehungsthema natürlich auch, ne? Das ist so. Und vor diesem Hintergrund, finde ich, gehört eine Professionalität dazu, die würde ich jetzt von dem Wissensnehmenden erwarten. Das, was er als Angebot, als Wissen oder als Information da so bekommt, dieses einzuschätzen. Und grundsätzlich ist, wenn es um andere Abteilungen geht, um die Menschen dort, ist es immer Beziehungsthema. Und Beziehungen können gut oder weniger gut. Also das ist etwas sehr Grundsätzliches, glaube ich. Und von daher ist dieses, ich biete dir das als Geschenk an, was ich über meinen Kollegen Mitarbeiter weiß, wie ich über die Nachbarabteilung denke, aber bewerte es bitte selbst in der Professionalität von Bewertungen von Aspekten, die da an dich herangetragen werden. Also diese Message quasi dann auch in der Wissensaufnahme, in der Wissensverarbeitung, in der Wissensnutzung dann einfach auch dem Wissensnehmenden dann so mitzugeben. Ja. Ich würde als Moderator mich verwehren, politisch zu interagieren.
Ja, ich wollte auch sagen, also ich hätte eine Antwort, die so ein bisschen neben deiner Frage liegt, weil ich mich gefragt habe, welche Instanz kann entscheiden, was fürs Unternehmen schlecht ist. Ne? Wir haben bei uns quasi immer dieses Circle of Trust Konzept, also das heißt quasi die Führungskraft, Experte, Nachfolgende und der Moderator, in dem Kreis bleibt erstmal alles. Und das ist insbesondere auch wichtig, wenn zum Beispiel HRler die Moderatorinnen sind, dass das nicht in irgendwelche Zirkel getragen wird. Ne? Schaeffler hat damals zum Beispiel in Industry- und Automotive-Bereich Moderatorinnen ausgebildet, die das gegenseitig gemacht haben, um da HR nicht drin zu haben, zum Beispiel. Und dann gibt es halt das Konstrukt von off the record, dass wir quasi sagen, wenn jemand sagt, das ist OTA jetzt, ne, zum Beispiel nämlich, es steht in Unternehmensrichtlinie 437, aber wenn du das so machst, wirst du scheitern. So geht es wirklich. Ne? Dann geht es quasi von Kopf des Experten in Buch oder Obsidian oder OneNote des Nachfolgers, aber es steht natürlich nirgendwo in einer Dokumentation. Ne? Also sowas gibt es schon oft. Und da ist dann auch so, wenn eine Führungskraft wechselt, wenn man dann durchgeht, die 20 Mitarbeitenden in der Abteilung und was muss man denen an Feedback geben oder wer arbeitet nicht so gut und wo muss man im Homeoffice einen Blick drauf haben, was dann natürlich auch alles nicht in der Wissenslandkarte steht. Ne? Ja.
Ja.
Es gibt wirklich Wissensaspekte, die können, sollten, dürfen nicht expliziert, also expliziert schon, aber nicht dokumentiert werden. Also Simons Beispiel finde ich passend. Rechtskonformität, also sprich, du weichst von einer ganz bestimmten Rechtskonformität ab, aus historischen Gründen vielleicht oder so etwas. Das ist Realität. Und das gehört nicht in den Dokumentationen. Also damit vielleicht auch noch mal hinzugucken, was geht.
Ich habe bei dir noch was anderes rausgehört. Wahrscheinlich, weil ich auch auf diesem Ohr so gut höre, was so Konkurrenz in Organisationen angeht. Christian, du hast ja gesagt, naja, das geht immer um Beziehungen, aber ich kann mir sehr gut auch vorstellen, dass man sagt, wir optimieren hier lokal und zwar gar nicht, weil ich persönlich Leute in der Nachbarabteilung nicht leiden kann, sondern weil eben das Anreizsystem, das Belohnungssystem eben so gestrickt ist, dass du halt sozusagen so schön Profit and Loss, Pseudo-Profit and Loss hast und dann geht es mir gar nicht drum, dann kann ich die vielleicht total gut leiden aus der Nachbarabteilung, aber trotzdem optimiere ich lokal. Und eigentlich war deine Frage, du nickst ja so ein bisschen, habe ich es ja ganz gut getroffen, war deine Frage dann eigentlich, ja, das ist natürlich schwierig, ob jetzt sich dann der Circle of Trust, der Dienstleister sozusagen in den Dienst einer höheren Instanz stellen würde und sagen würde, oh, ihr habt ja ein Problem, ihr optimiert ja lokal. Und das würde man wahrscheinlich im ersten Schritt nicht machen, weil man erstmal dem Auftraggeber verpflichtet ist. Und wenn man es, und dann ist es eher eine Frage, glaube ich, wer mein Kunde wäre, also ob ich das beziehungsmäßig dann hinbekomme. Aber eigentlich
hast du ja auch Spannungsfelder, weil
genau, hast du keine
Aufgabe. Bei uns ist oft der Kunde die HR-Abteilung und der darf ich aber nicht sagen, was in dem Expert-Debriefing passiert. Das ist auch speziell.
Ja, das ist nochmal speziell. Ja, HR ist ein Kommentar.
Der Florian schreibt fleißig mit. Geht es in die Richtung, wie du dir das vorgestellt hast, Florian?
Ich habe gar keine so ganz konkrete Vorstellung, sondern ich habe versucht, irgendwie so ein bisschen offen zu bleiben. Deshalb ist mein Board auch etwas umfangreicher, muss nicht alles genutzt werden. Aber momentan den Anbieter finde ich klasse.
Also ich hätte noch ein Ding, wo ich das Gefühl habe, dass es oft versucht und oft gescheitert, die Idee, rollenspezifisch vollständige Fragebögen zu haben, mit der ich das Wissensgebiet abgrasen kann. Also, dass man sagt so, ich habe irgendwie die 4 Seiten Fragen, die ich einem Projektleiter stelle oder die 3 Seiten Fragen, die ich einer Führungskraft stelle. Das werden wir auch ganz oft in den Schulungen gefragt. Na, und alle Fälle, wo sowas probiert worden ist, das fühlt sich immer wie so ein Steuerberatungstermin an, irgendwie, wo du sagst, du füllst jetzt da alles aus und gibst das ab. Und da kommt nicht dieses Lebendige, also dieses Minesweeper-Riche, ne? Dass so der, du merkst auf einmal, wo der Experte brennt und so, der ist dann eher so, er muss deine Checkliste abarbeiten.
Ja.
Also, ja.
Und wie, also gerade unter dem Aspekt, also ich, einen voll strukturierten Interview-Leitfaden kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, ohne Frage. Aber wie habt ihr irgendwie Erfahrungen, Methoden? Wie geht ihr mit eurem eigenen Bias gegenüber? Wie geht ihr mit eurem eigenen Bias gegenüber? Weil man hat eine gewisse Erwartungsverhaltung und die muss ja nicht unbedingt richtig sein.
Welche Erwartungshaltung? Also das hast du nicht schon.
Ich kann dich leider ganz schlecht hören.
Ja. Gehe ich mit einer Erwartungshaltung rein? Also ich gehe in einen Wald als Schwein und suche die Trüffel. Also okay. Was ist die Erwartungshaltung? Dass da Trüffel sind? Ja, dass da Trüffel sind. Okay, das ist die Erwartungshaltung. Mit einer anderen Erwartungshaltung gehe ich jetzt erst einmal nicht rein. Also wir hatten das gesagt. Also wenn ich mit Führungskräften arbeite, das sind so Manager-Typen und da ist es unspannend oder so. Dein Kollege, glaube ich, Sebastian, ne, der hatte gesagt, kann ich so nachvollziehen so ein bisschen so. Also da gibt es Muster, die erkennt man dann nach einer gewissen Zeit dann. Da könnte ich von der Erwartungshaltung reden, so von wegen, da wird wahrscheinlich alles so in diese Richtung laufen. Mhm. Aber letztendlich gehe ich in einen Wald und suche mir die Trüffel oder suche nach den Trüffeln.
Ja. Also in Richtung Bias, ich meine, klar, man ist als Person nie neutral, deswegen ist man es als Expert-Debriefing-Moderator auch nicht. Bei uns ist halt in der Matrix quasi, welche Rollen sind bei welchem Termin dabei, sehr bewusst die Führungskraft nur in Vorgespräch, Feedbackrunde und der Reflexion dabei, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Führungskräfte sehr oft dazu tendieren, reinzureden. Also so im Sinne von, lieber Experten, ja, so ist es ja nicht, es ist ja so. Und das ist so eher die Vorstellung der Führungskraft. Und das will man da drin nicht haben, ne? Weil dann könnte man auch sagen, naja gut, es macht halt die Führungskraft des Onboarding des neuen Mitarbeiters und dann ist es aber halt nicht die Erfahrung des Experten, die einfließt, sondern die Vorstellung, wie der Experte sein sollte, ne, im Kopf der Führungskraft.
Ja. Ich wollte auch noch gerne was dazu sagen, was du gerade gesagt hast mit diesen Checklisten oder Fragebögen zum Abarbeiten und auch was zu dem Trüffelsuchen. Also wir machen ja wenig Expert-Briefing, aber wir machen viel so Stärkenprofile erstellen für Mitarbeiter, die kommen und sagen, sie möchten sich verändern zum Beispiel. Das ist ja eigentlich schon ein bisschen so eine Vorstufe, die aber jetzt nicht strukturiert irgendwie darauf abzielt, dass der Mitarbeiter weggeht, sondern auch einfach ein bisschen rauszuhören, ne? Wo möchte er sich vielleicht hinentwickeln und wo liegen die eigenen Stärken. Und ich habe auch super gute Erfahrungen damit gemacht. Natürlich geht man mit einer gewissen nicht Erwartungshaltung an, aber man hat ja für die Rolle eine bestimmte, man kennt die Jobrolle, ja, die er ausfüllt. Und was aber super klappt, ist wirklich erstmal dieses Erzählen lassen mit so, ich nenne es immer Meilensteine, ne? Erzähl mal in deinen letzten, keine Ahnung, je nachdem, wo er hin will oder woher er kommt, letzten 2 Jahren, was sind denn deine Highlights gewesen, was sind deine Meilensteine? Weil da kommt sowieso von dieser Checkliste wahrscheinlich relativ viel, was du aber zwischen den Zeilen halt hörst. Und ich glaube, sowas zum Vorbereiten zu nutzen, mag vielleicht gut sein, damit man sich als Interviewer irgendwie oder als Gesprächsführer gut fühlt oder besser vorbereitet fühlt. Aber dass man das so abhaken lässt, ist, glaube ich, auch eher hinderlich, weil du nimmst diese, was man ja eigentlich auch will, dieses über die Grenze rausgehen. Also nicht nur, was macht der konkret auf seinen Skill, sondern wie setzt er das denn um? Und diese Verknüpfungen, das willst du ja eigentlich rausfinden. Ne? Das ist ja dann der Trüffel. Das andere ist nur das Loch, wo das da drinnen liegt, weil es eh klar ist, dass da der Trüffel liegen muss irgendwo in dem Waldstück.
Warte mal, Carsten, der virtuelle Arm vom Bernhard wird schon ganz schwer. Wer fault so langsam.
Ja, ich habe aber meine Frage an euch, knüpft da jetzt eh ganz gut an. Nämlich wegen der Critical Incident Technik. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie da eure Erfahrung ist. Wir machen das eher sozusagen, dieser Zugang über besonders erfolgreiche oder besonders problematische Ereignisse, eher wenn das Gespräch stockt. Also wir versuchen eher zu Beginn einfach so irgendwie einen Zugang über einen typischen Arbeitsalltag. Also was sind so Ihre Tätigkeiten, die Sie so üblicherweise ausführen? Da kommen eben auch die Highlights natürlich zuerst. Ne? Der wird nicht mit irgendwas Langweiligem beginnen. Und dann, was ist sozusagen das Wissen, dass da jetzt irgendwie erfolgskritisch ist und so. Und erst wenn es stockt, sozusagen gehen wir dann vielleicht so in diese kritischen Themen. Weil, wenn, also das ist meine These und würde mich interessieren, was die anderen sagen, wenn man das damit beginnt gleich, ne, nach irgendwelchen besonderen Höhepunkten oder besonderen Problemen, problematischen Situationen zu fragen, frage ich vielleicht schon auch spezielles Wissen, das in diesen Situationen halt relevant war. Aber das ist dann halt auch wirklich sehr spezielles Wissen vielleicht. Ne? Und mir wäre es ja schon mal geholfen, wenn ich mal sozusagen ein bisschen eher das Standardwissen von den wichtigen Tätigkeiten erfragt habe, weil vielleicht kommt diese spezielle Situation so auch nie wieder. Ne?
Also wird Ute, hast du was zu Bernhards Frage oder eine neue Frage?
Ja, so ein bisschen schon, dass man im Grunde auch so ein bisschen in Richtung so Fuck-up-Night ruhig auch mal fragen kann, was ist denn mal so richtig schief gelaufen oder wo waren so die dicksten Fettnäpfchen? Was ich auch immer ganz gut finde, sind so hypothetische Fragen, ne? Was wäre wenn oder was könnte im schlimmsten Fall passieren? Damit kann man auch nochmal versuchen, diese Trüffel so ein bisschen aufzuspüren. Letztlich hängt es tatsächlich immer so ein bisschen von der Atmosphäre ab, die in dem Gespräch herrscht und wie das Setting so ist. Und ich glaube, auch mit einem fertigen Fragebogen würde ich da nicht reingehen. Wir haben so einen Interviewleitfaden, wo wir alle Fragen, die uns so unterkommen, als Transferbegleiter im WDR sammeln, um einfach so eine Sammlung eben zu haben, an der man sich so ein bisschen abarbeiten kann, wenn man möchte. Aber jeder kann sich da was rausfischen und das ist auch keine Vorgabe, dass das genutzt werden muss. Das ist wirklich nur ein Hilfstool.
Ja. Ja, Christian?
Mir ist noch eine kleine Ergänzung gekommen, Florian. Und zwar, ich glaube, Sebastian hatte erzählt, wie seine Reihenfolge ist, dass er erst einmal so ein bisschen das Historische, wo kommst du her, was hast du so gemacht, ne? Um für mich, das mache ich auch, um warm zu werden. Aber ganz schnell lasse ich mir dieses, was machst du eigentlich, relativ trivial gefragt, so quasi diese Prozessecke. Also, was sind deine Prozesse? Was machst du? Weil dieses, wir als Moderatoren müssen uns eindenken in das, was er tut, um in dieser Suche unterwegs zu sein, um erfolgreich in dieser Suche unterwegs zu sein. Also dieses, sich quasi hineinzuversetzen in die Rolle des Wissensgebenden, über dieses, was machst du eigentlich? Und dabei auch dessen Zielperspektive. Wann bist du eigentlich erfolgreich in dem, was du tust? Und da und dieses dann quasi auch explizit oder als Gespür quasi, okay, ich verstehe deine Aufgabe. Ich kann mich hineinversetzen, das, was du tust. Und du bist wahrscheinlich erfolgreich, wenn du das und das machst. Auch hier, wer war das, Ulla oder so? Oder Uta?
Uta.
Ne, eine Hypothese aufstellen. Du bist wahrscheinlich erfolgreich in deinem Job, wenn du das und das erreichst. So. Und in diesem Konstrukt quasi unterwegs zu sein, was ist es, was ist notwendig, um diesen Job erfolgreich zu machen? Das ist eigentlich das, die Zielperspektive. Da arbeitest du dich hin und gehst dann entsprechend ja. in die Tiefen dann. Vielleicht ist das noch eine Ergänzung.
Also genau, vielleicht von mir noch als Antwort an dich, Bernhard. Wir haben die Critical Incidence in den Aufgaben und Prozessen und in den Wissensgebieten auch nicht, sondern nur in der Historie. Weil wir da halt oft sowas haben wie, was weiß ich, jemand hat vor 15 Jahren als Ingenieur angefangen in der Entwicklung und dann hat er irgendeine verantwortliche Fachrolle bekommen und dann ist er Head of irgendwas geworden. Da hast du so drei Rollen und irgendwie Ereignisse, die passiert sind. Und da ist es dann spannend, diese Critical Incident Technik, und zwar verstanden als nicht nur, was ist schiefgegangen, sondern auch, was ist sehr gut gelaufen, um da die Punkte quasi in der Historie zu entdecken, über die man dann nochmal im Detail sprechen kann. Ne? Und bei den Aufgaben und so, oder wenn jetzt dann jemand sagt, ich leite Projekte und du hast dann einen Bereich, wo du sagst, das sind die aktiven Projekte, die muss derjenige übernehmen, das ist ein Projektarchiv, da stellt man dann schon mal die Frage, ne? Bei welchen der 20 Projekte, die jetzt hier gelistet sind, gibt es besonders positive oder negative Erfahrungen? Ne? Aber da ist es nicht die Standardfrage zumindest.
Carsten, ja. Da hätte ich auch noch eine Anmerkung. Also klar, wahrscheinlich Critical Incidents out of the blue, das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Aber schon mit dem, was der Christian geschildert hat, eigentlich zu sagen, was machst du eigentlich? Und wenn man über Prozesse spricht, kann ich mir schon vorstellen, dass man an der einen oder anderen Stelle mal fragt, naja, und läuft es wirklich so gut an der Stelle? Also gerade diese Prozessabweichungen, da könnten ja auch so ein paar Trüffel, auf die Metapher haben wir uns ja geeinigt, verborgen sein. Das könnte ich mir schon vorstellen. Was läuft, also gerade dieses Wissen, was ist denn, wo muss man um den Prozess herum arbeiten? Oder so. Noch einen kurzen Kommentar zum Thema Checklisten. Die Kunst ist, die im Kopf zu behalten, die Vollständigkeit, aber natürlich ein ganz normales Gespräch zu führen.
Mhm. Braucht halt ja, genau. Übung,
genau. Gibt es noch vom Sebastian,
ja.
Ja, nur ganz kurz eins noch zur Ergänzung. Ich glaube, klar, wir fokussieren uns, oder ich fokussiere mich dann meistens auf die Aufgaben und Verantwortlichkeiten, weil da, finde ich, sind die meisten Trüffel, ich mag das total mit den Trüffeln, wie ihr merkt, da sind die meisten zu finden. Und das untermale ich nochmal mit der Kartenmethode. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt schon mal angebracht wurde, die Kartenmethode, wo wirklich dann 120 Karten auf dem Tisch liegen. Und da gibt es bei fast allen Fällen das Feedback, boah, hätten wir das diese 3 Stunden mit der Kartenmethode nicht gemacht, wo die Halbsätze draufstehen, um quasi das nochmal in Storytelling, naja, so ein bisschen hinzuleiten oder auch einfach, um denen schon mal was in den Mund zu legen. Und da stehen nur 2 Wörter drauf und man kann da halt wunderbar, ich sag mal, tiefer gehen und auch noch andocken. Und da kommen auch Sachen nochmal raus, die hätte man vergessen. Also das ist oft so, was als Feedback uns gegeben wurde, ja.
Ist das auf den Karten, also was ist die Quelle für die 120 Sachen? Habt ihr euch die überlegt? Ist das sowas wie
Projekte
managen, Kunden betreuen oder was steht da drauf?
Ja, also das hat die Iris Hackermeier mit aus verschiedenen Rollen heraus, hat die quasi Tätigkeiten, Verantwortlichkeiten vorgefertigt. Ich kann es euch auch zeigen kurz, wenn ihr wollt, wenn ihr das...
Ist das okay, Flo, wenn wir kurz
switchen? Ja, klar.
Ja.
Also das ist kein Hexenwerk. Ich habe jetzt einfach mal ein Bild gemacht, wo ihr seht, wo alle Karten quasi liegen. Und das ist jetzt halt in Deutsch, Englisch, mittlerweile in Spanisch, Französisch haben wir sie auch da, wo die also wirklich einfach da liegen. Und es wird später eben dann geclustert. Die nehmen von links oben anfangend, ja, oder rechts hier, wo Platz ist dann auf dem Tisch. Man braucht halt ein bisschen Platz. Nehmen die Karte, lesen kurz das vor, dass dann der Nachfolger oder die Nachfolgermehrzahl und auch vielleicht der Chef dabei ist, der dann auch nochmal sieht, da müssen noch Entscheidungen getroffen werden, da sind irgendwelche Themen noch total im Verborgenen und das wird ganz klar dann ganz gerne genutzt, um relativ schnell hier mit den Halbsätzen zu arbeiten, um dann das zu clustern. Ja? Und dann hast du eben dann wirklich dann keine Ahnung, ich zeige euch jetzt mal eigene irgendwie, wo dann die Karten wirklich dann auf dem Tisch dann liegen, die dann auch geclustert sind, wo es dann wirklich, wo man die auch dann schön in die Jobmap dann einfügen kann, ne? Also mit einem Post-it oben drüber geschrieben, noch ein paar Kommentare hinzu und ja, und die, man lädt natürlich dann hiermit auch den Nachfolger oder die Nachfolger ein, dann genauer nachzufragen. Ja.
Ja, das ist cool, gefällt mir gut. Fällt mir gut. Dann können Sie hinten auf die Karten gleich die Leitfragen zu den Aufgaben draufschreiben.
Genau. Ich habe dann so einen Stift dabei, ne, der dann sich wieder wegwaschen lässt und dann schreibe ich da gleich. Genau. Das ist ein bisschen wie Memory, ein bisschen eine Gamification. Ist auch ganz cool, dass die Leute dann mal, die denken erstmal, was machen wir da jetzt? Ja, ich schneide das auch mit, also ich filme das auch. Filme aber nur die Hände und den Ton, um es einfach dann später nochmal zu schneiden und auch noch mit Wörtern dann irgendwo in Verbindung zu bringen. Ja.
Ja, sehr cool. Ich
möchte vielen Dank.
Ja, genau.
Mit Blick auf die Uhr. Ich habe so ein bisschen, sehe ich das jetzt als Moodboard, versucht ein bisschen was mitzuschreiben. Wir sind so gut wie durch. Was mich freuen würde, da bin ich jetzt nicht zu gekommen, wenn jeder, der sich einbringen möchte, vielleicht seine drei Lieblingsfragen nochmal auf das Board bringt. Also das muss nicht jetzt sofort sein, weil, aber wer mag, der kann das gerne nochmal reinbringen. Wenn es jemanden gibt, der einen Open-Source-Leitfaden hat, also das veröffentlicht werden, ja, ich würde mich freuen, das hier wiederzufinden. Ich habe hier einmal noch relevante Literatur fürs Board. Vielleicht hat da jemand noch einen Tipp für mich. Oder aber, wie gesagt, einen Open-Source-Leitfaden. Und wenn es Leute gibt, die sich gerne auch im Nachgang noch darüber austauschen wollen, würde ich mich freuen, wenn ihr euch hier einträgt. Ich habe hier noch...
Du teilst den Bildschirm gerade nicht, aber du meinst im Konzeptboard.
Sorry.
Im Konzeptboard ist unten so eine das Ecke zum Vernetzen.
Und ich ping dich auch nochmal an, Flo, weil ich glaube, so ähnlich wie in der Session davor, könnten da einige Sachen dabei sein, die wir dann in der zukünftigen Version des Leitfadens mit aufnehmen.
Genau. Ja. Gut, also ich habe, keine Ahnung, bin aus der Teilung rausgekommen, aber ihr seht es auf dem Sessionboard. Ich habe einmal die relevante Literatur. Ich habe einmal, wer noch Interesse hat, und ich habe noch Fragen einmal geclustert nach dem Lern-OS-Leitfaden, Arbeitshistorie, Aufgaben, Wissensgebiete. Ich habe unten nochmal anders gelagert, Fragen, die man besser nicht stellt. Und was jetzt gar nicht Thema war, Fragen fürs Vorgespräch oder die Auftragsklärung.
Ja. Okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, danke dir. Dein Applaus, Flo. Coole Session.